Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, meine Großeltern begannen ihre Ehe als Magd und Knecht auf einem Bauernhof. Sie waren fleißig und bescheiden und arm. Natürlich gab es genug zu essen, damals auf einem Bauernhof in den 1920er Jahren. Aber der große Durchbruch kam, als eine Tante ihnen einen Bauernhof vererbte. Sie hatte keine eigenen Kinder und meine Großeltern schlüpften als damals junge Familie in diese Rolle an Kindesstatt. Das eigene Vieh im eigenen Stall, gefüttert mit Heu von der eigenen Scholle. Was für ein Wechsel für die Familie. Lebenslang blieb ihnen die Dankbarkeit dafür. Knecht und Magd hatten es damals nämlich überhaupt nicht leicht. Der Schweizer Pfarrer Jeremias Gotthelf hat Mitte des 19. Jahrhunderts das Leben eines Knechts im Roman Uli, der Knecht, beschrieben. Die Geschichte beginnt mit einem Streit zwischen dem Bauern und dem Knecht, weil dieser Knecht Uli, wie es ja so schön schweizerdeutsch heißt, zu viel hudelt. Das heißt, er treibt sich herum, er trinkt und verprasst seinen Lohn. Die Tiere mussten es dann büßen. Er brüllt auf sie ein, schimpft heraus, was er seinem Herrn nicht sagen darf. In einem Entwicklungsroman kann es nicht anders sein, als dass sich Uli dann natürlich von seinen üblen Gewohnheiten lossagt. Er wird fleißig und sparsam. Am Ende schafft er sogar den Sprung auf die nächsthöhere Ebene. Deshalb heißt dann die Fortsetzung des Romans Uli, der Pächter. Darin erzählt Gotthelf, wie anders das Leben ist, wenn man nicht mehr ganz unten steht und für fremde Herren arbeitet. Knecht und Magd. Oft genug stehen sie uns so vor Augen. Alte, wettergegerbte Gesichter, gebeugte Gestalt, schwielige Hände. Ideal für Großaufnahmen in modernen, realistischen Heimatfilmen wie Herbstmilch oder Der Verdingbub. In biblischer Zeit fällt der Unterschied zwischen Herr und Knecht vielleicht sogar noch drastischer aus. Paulus nennt die Knechte passend für seine Zeit Sklaven. Damit wird deutlich, die Chancen, sich aus diesen starken Ketten herauszuarbeiten, sind verschwindend gering. Ein Sklave ist für ihn geradezu eine Negativfolie, jedenfalls von den Möglichkeiten, die es da gibt. Vor ihr sollen Christen ermutigt werden, ihr seid keine Sklaven. Bei Luther hört es sich in der Übersetzung dann etwas weniger drastisch an, ihr seid keine Knechte. Ich lese aus dem Römerbrief den Abschnitt. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Zum Knecht oder Sklaven gehört so das Grundgefühl der Furcht. Denn ein Wort des Herrn genügt und die Ketten werden enger gezogen, das Essen gestrichen, der Sklave verkauft oder der Knecht vom Hof gejagt. Paulus ist gerade das wichtig. Ihr müsst euch nicht mehr fürchten. Ihr seid keine Sklaven, ihr seid Kinder, Gottes Kinder. Paulus schrieb als römischer Bürger einen Brief in die Hauptstadt des Reiches. Dort wusste man, wie so etwas funktioniert, das Annehmen an Kindesstatt. Bei der römischen Oberschicht war es ganz üblich, entfernte Verwandte oder gar Fremde an Kindesstatt anzunehmen. Das geschah hauptsächlich bei Erwachsenen, ob Männern oder Frauen, um die Position und Macht der Familie zu sichern. Und daran fand man auch nichts befremdlich, denn die Adoptierten pflegten in der Regel weiterhin freundschaftlichen Umgang mit ihrer Herkunftsfamilie. Es war ein Geschäft zu beiderlei Vorteil. Die berühmteste Adoption dieser Art war sicher die von Kaiser Augustus. Er ist der Augustus in unserer Weihnachtsgeschichte. Er war ein Großneffe von Julius Caesar und als verheißungsvollster Nachfolgekandidat in die Cäsarenrolle hinein adoptiert worden. Und dann war er nach Caesars Tod ohne Frage der Sohn des Kaisers, eine gute Voraussetzung, um dann in den entsprechenden Streitigkeiten um die Position, den Frieden im Land zu halten. Wer so adoptiert war, war in Rom ein vollkommener Sohn. Es gab keine rechtlichen Einschränkungen oder auch nur ein überhebliches Naserümpfen. Adoption hieß: Du bist mein Sohn, meine Tochter mit allen Rechten. So stellt Paulus Knechtschaft und Kindschaft einander gegenüber. Welten trennen sie beide, und während der eine mit furchtsamem Augenaufschlag die Entscheidungen des Herrn erwartet, bietet der Sohn die gepflegte Hand mit dem Siegelring dar, wie Reiche und Mächtige heute vielleicht die Platin-Kreditkarte elegant in der Hand schwenken oder mit Autoschlüsseln winken, um zu zeigen, wer sie sind. Schon an der Körpersprache wird man sie erkannt haben. Außer in der berühmtesten Geschichte vom Knecht und Sohn. Lukas, der Evangelist, erzählt das Gleichnis von den beiden auf unterschiedliche Weise verlorenen Söhnen. Der weit gereiste Sohn kehrt reumütig zurück. Alles, was einen Sohn ausmacht, hat er drangegeben, sogar seinen Stolz, und sagt dann: Lass mich bei dir Tagelöhner sein, Vater, ich habe gesündigt und bin nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Der Vater stellt alles hintan, eilt ihm entgegen und ordert bei seinen Knechten Gewand, Schuhe, Siegelring. Der Verlorene ist wieder Sohn. Gottes Kinder sind wir. Daran hängt für Paulus die Zuversicht der Christen auch in schwerer Zeit. Er nimmt die Erinnerung an die Wüstenwanderung mit auf. Das ist die Urerzählung des Gottesvolkes. Mose erlebt die Gegenwart Gottes ganz eindrücklich am brennenden Dornbusch und beginnt dann sogleich zurück in die Sorgenschleife einzuklinken. Was soll ich dem Pharao sagen? Was könnte ich ihm sagen? Und die Antwort: Gott spricht, das Volk Israel ist mein erstgeborener Sohn. Und ich gebiete dir, dass du meinen Sohn ziehen lässt. Und seit dieser frühen Zeit zieht es sich durch die Tradition des Glaubens hindurch. Wir sind Kinder Gottes. Bei Paulus überrascht nicht die Aussage, sondern eher ein bisschen die Betonung. Er sagt: Aber. Und das hat nichts für die Älteren, die das noch wissen, mit einer schwedischen Pop-Musikgruppe zu tun, sondern ist das aramäische Wort für Vater. Aber, Vater. Wir sollen aber zu Gott sagen. Vielleicht ein zarter Hinweis darauf, dass unser Vater unser von den ersten Christen in Jesu Muttersprache gebetet wurde. Vielleicht hat es andere Gründe, dass Paulus hier ganz das nahe und einfühlsame Wort für Vater heranzieht. Er macht damit auch sprachlich deutlich. Ein Kind redet anders als ein Knecht. Also es ist nicht leicht ins Deutsche zu übertragen. Eine moderne deutsche Übersetzung versucht es und lehnt sich dabei sehr weit aus dem Fenster. Da heißt es statt Vater unser zu Beginn des Gebetes, hey, lieber Papa da oben. Ist das eine angemessene Modernisierung vom Vater unser im Himmel? Eine Geschmackssache mindestens und sicher, ich mag es nicht so anbiedernd. Ob man Vater, Papa oder Abba sagen möchte, es bleibt die Ermutigung Jesu, die Paulus verstärkt. Wir Kinder dürfen uns ihm ganz besonders anvertrauen, eben wie Kinder. Und er begründet das dann, indem er vom Geist Gottes spricht und sagt, der Geist ist es, der uns das Erbe vermittelt. Der Geist Gottes, der Heilige Geist, verbindet Kinder Gottes und Gott selbst. Dieser Geist vergewissert uns, du gehörst zu Gott. Und außerdem macht er nach außen deutlich, hier sind Menschen, die sich von anderen unterscheiden. Denn sie gehören zu Gott und welche der Geist Gottes bewegt, beschwingt, begeistert, die sind Gottes Kinder. Und ja, dann möchte man natürlich gleich fragen, wie sieht denn das nun aus? Wie zeigt sich das bei uns? Da muss man wohl immer neu einen angefeuchteten Finger in den Wind halten und mal gucken, wie wir das so als Kinder getan haben. Woher weht denn der Wind? Der Geist Gottes, dem auf die Spur zu kommen. Ich habe einfach mal in meinen alten Predigten geblättert, auf der Suche nach Themen, die das so ein bisschen verdeutlichen könnten. Und habe ernüchtert festgestellt, dass durch die Jahrzehnte meiner Predigten viel über Kriege, über Streit und Katastrophen sich in diese Predigten hineingezogen hat. Und das liegt bestimmt nicht daran, dass ich gerne solche Themen bepredige. Aber irgendwie gehört das einfach zu unserem Leben. 10 Jahre zurück, Sommer 2006, verkeilen sich Israel und die Hisbollah im Libanon gerade mal wieder. Eine von vielen Streitigkeiten in der Reihe von Konflikten im Nahen Osten. Ähnliche Geschichten 96, 86, aber eben auch der Schlusssatz, den ich vor 10 Jahren unter die Predigt des Sommers 2006 gesetzt habe. Ich kann mein Leben zuversichtlich gestalten, Gewissensfragen beantworten, Fehler machen, neu anfangen. So kann es gehen, gerade wenn es knifflig wird. Freiheit wagen. Das ist eine Rede vom Geist Gottes, die nicht vollmundig ist, sondern eher so ein bisschen trotzig und ausdauernd. Der Geist verbindet uns mit Gott, aber es ist immer neu eine Herausforderung, herauszufinden, wie das geht und wie ich es gerade gestalte. Es ist mehr als ein Stück Papier, eine Tauf- oder Adoptionsurkunde, aber eben auch eine Herausforderung. Für Paulus ist das andere Kennwort für die Gotteskindschaft ebenfalls wichtig, der Erbe. Wie Christus sind wir Miterben, damit wir auch zur Herrlichkeit erhoben werden, so sagt er es. Damit ist Paulus wieder bei dem ursprünglichen Grund für Adoptionen in seiner Zeit. Da ging es nicht um die Erfüllung eines sentimentalen Kinderwunsches, sondern um die Stärkung wirtschaftlicher Macht und politischer Bündnisse. Paulus sagt, auch bei uns geht es um das Erbe, jedoch um das Erbe einer Zukunft bei Gott. Und das zieht sich dann durch andere Schriften der Bibel. Und am Ende des letzten Buches der Bibel, da heißt es, der auf dem Thron sitzt, spricht, siehe, ich mache alles neu. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Wer überwindet, der wird alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Kind Gottes und Erbe bin ich, im Geist verbunden. Mehr ist schlichtweg nicht vorstellbar. Der Mystiker Tersteegen sieht sich in die Gegenwart Gottes gestellt und beschreibt es als von Angst und Treiben frei in meines Vaters Schoß. Ein Zitat aus seinem Lied. In meines Vaters Schoß. Vielleicht etwas passiv und blumig, aber immerhin ein poetisches Bild, das mich mehr bewegt als die Stichwörter, die so in unserem Alltag in Kirchenvorständen, in Synoden, in Gesprächsrunden vorherrschen, wo es um Projektmanagement, um Milieus, um Zielgruppen und dergleichen wichtige Dinge mehr geht. Alles hat seine Zeit, sowas ist wichtig, aber der Geist Gottes als wohltuende Ergänzung dazu unersetzbar. Und das Kennzeichen dieser engen Verknüpfung, keine Unterscheidung mehr in reich und arm, fest verwurzelt oder Flüchtling. Für Paulus war es wichtig, dass sich Christen in Rom eben nicht wieder fürchten, nicht zurückfallen in das devote Benehmen eines Knechts. Blickt auf, ihr seid Kinder Gottes, ihr seid keine Sklaven, ihr seid frei. Gottes Geist sagt, ihr habt ein Erbe in Aussicht. Die beiden Romane von Jeremias Gotthelf über Uli als Knecht und Uli den Pächter enden mit einer Überraschung. Als sich der Pächter Uli von schlechten Freunden zu einem folgenschweren Betrug hat hinreißen lassen, ist es der kauzige Hagel Hans, der ihn aus der Krise herausholt und ihm Geld vorstreckt. Er eröffnet eine neue Möglichkeit für Uli und dessen Frau. Und so können sie den gepachteten Hof auf lange Sicht erhalten. Und auf den letzten Seiten des Romans blinzelt durch, dass der Wohltäter der heimliche Vater von Ullis Frau Vreneli und damit sein Schwiegervater ist. Doch die Frau will diese gute Nachricht und alle Aussicht auf ein weiteres Erbe noch vor Uli geheim halten. Und sie sagt zu ihrem Vater, ich fürchte wirklich, Uli würde irre, wenn er so auf einmal vornehmen würde, ich sei eure Tochter, das Geld käme ihm wieder in den Kopf. Jetzt hat er nur soeben recht Freude daran, überlässt Gott, was kommt. Und was kommt, das darf er brauchen. Im Roman darf der noch ungefestigte Held geschont werden. In homöopathischen Dosen soll er eröffnet bekommen, dass er nicht mehr Knecht oder Pächter ist, sondern erbberechtigter Sohn, Schwiegersohn, und das in einer bäuerlichen Gesellschaft. Wir müssen nicht geschont werden. Im Gegenteil, laut und deutlich sollen es alle hören. Ich bin ein Kind Gottes. Sein Geist verleiht mir Flügel. Zuversichtlich darf ich aufschauen, denn ich bin kein ängstlicher Knecht. Ich lebe in der wunderbaren Freiheit, der Freiheit Gottes und gehe meiner Zukunft mit ihm entgegen.